Ich kann nicht mehr. Ich glaube, ihr alle kennt diesen verzweifelten Ausdruck. Ich kann nicht mehr. Wir kennen ihn nicht nur, weil wir davon gehört haben oder weil wir jemanden kennen, der das schon mal gesagt hat, sondern wir kennen diesen Ausdruck, weil wir ihn erlebt haben, weil wir ihn wirklich aus Verzweiflung gesagt haben: Ich kann nicht mehr. Was auch immer es gewesen sein mag. Ich hoffe, ihr werdet nach dieser Predigt alle wissen, dass das eigentlich nicht sein muss. Mir geht es heute, nicht mir geht es heute, nein, in diesem Abschnitt, in dem ganzen Zusammenhangabschnitt, den wir in den nächsten drei Male, in den kommenden Epheser-Buchstunden durchnehmen werden, geht es um die Liebe, von der wir heute gehört haben. Nicht nur von der Feindesliebe allein, sondern es geht um die große Liebe des Christus insgesamt. Aber nicht einfach nur, dass man die vielen Facetten dieser Liebe des Christus weiß, sondern dass man vielmehr die Liebe des Christus erkennt, in diesem Sinne von erfahren. Und nicht nur davon weiß. Das ist ein Gebet, das Paulus für die Epheser betet, das uns die nächsten drei Male beschäftigen wird. Ich möchte Kapitel 3, Verse 14 bis 21 lesen. Epheser Kapitel 3, Vers 14 und 21. Das ist das zweite Gebet, das uns Paulus an die Epheser schreibt. Bei dem ersten Gebet, da ging es vielmehr um das Wissen. Er sagt: Ich bete, dass ihr erleuchtete Augen habt, damit ihr wisst. Und dann reiht er auf, was er möchte, dass sie wissen sollen. Sie sollen, also das ist in Kapitel 1, ab Vers 15 ist das Gebet, und er sagt: Ihr sollt von der Kraftwirkung wissen. Ihr sollt von dem Reichtum wissen, den wir haben in Christus. Und ihr sollt ihn selber erkennen. Und in diesem zweiten Gebet geht es nicht so sehr um das Wissen, sondern vielmehr um die Erfahrung, um das Erleben. Also wir könnten vielleicht sogar sagen, um eine Stufe tiefer. Ich lese Epheser 3, Verse 14 bis 21. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite und die Länge, die Tiefe und die Höhe sei, und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Ehre in der Gemeinde in Christus Jesus auf alle Geschlechter der Ewigkeit der Ewigkeiten. Amen. Wir wollen uns heute mit den Versen 14 bis 16 beschäftigen, da wo Paulus sagt, wie er betet, warum er betet und wofür er betet. Und dann, nächstes Mal wird es dann die Verse 17 bis 19 sein, wo es darum geht, dass wir die Liebe des Christus erkennen, und beim dritten Mal dann um die Verse 20 bis 21 dann dieser Segensspruch oder der Lobpreis an Gott, den Paulus hinten dran setzt. Wir werden also diesen heutigen Teil in zwei Hauptpunkte teilen. Einmal Paulus betet und dann die Bitte um Stärkung. Paulus betet. Nun, das hat er oft getan. Das hat er für viele Menschen getan. Und Paulus betete groß. Er betete nicht bescheiden. Er betete wirklich Dinge, die wir nicht glauben, dass sie geschehen könnten. Viele nicht glauben, dass sie geschehen könnten. Der erste dieser vier Unterpunkte, wobei der vierte Unterpunkt eigentlich der zweite Hauptpunkt ist, beschäftigt sich mit der Frage, warum Paulus betet. Also warum spricht er gerade dieses Gebet? Was hat ihn dazu veranlasst? Das beantwortet er nämlich. Dann als zweites, wie er betet. Das ist nur eine Randbemerkung nebenbei. Und das dritte, zu wem er betet. Auch das wird uns nicht neu sein, aber es gibt immer wieder so kleinere, ja, wie soll ich sagen, Zusatzinformationen in den einzelnen Stellen, die wir nicht runterfallen lassen wollen. Und hauptsächlich werden wir uns natürlich mit der Frage beschäftigen, wofür er betet. Nun, was ist der Anlass? Paulus hat den Ephesern den überaus großen Reichtum des Christus verkündigt. Er begann damit seinen Brief mit den vielen, ja, mit allen geistlichen Segnungen in den Himmelswelten, die Gott über uns ausgeschüttet hat. Paulus hat den Ephesern über den großen Reichtum, er hat über die Errettung und das neue Leben in Christus verkündigt. Er hat darüber geschrieben, dass sie sich erinnern sollen, sie waren als Heiden ohne Hoffnung und sind jetzt mit Juden zusammen zu einer Einheit in einer Gemeinde zusammengefasst. Sie sind jetzt mit dabei, mittendrin in Christus. Und er hat ihnen geschrieben, dass die Gemeinde der Höhepunkt des Ratschlusses Gottes ist, dass es vor Zeiten beschlossen worden ist, hier eine Gemeinde auf dieser Erde zu bauen, wo er eben alle Menschen, die an ihn glauben, zusammen zu einer Einheit und mit ihm zu einem Leib verschmelzen wollte. Das zu wissen, das ist die eine Sache, diesen großen Ratschluss, was Gott ihm gegeben hat als besondere Gnade, dass er das verkündigt, dass durch die Gemeinde dieses Große in die Welt verkündigt wird. Das zu wissen, das ist die eine Sache, aber das zutiefst im Herzen zu erleben, es zu fühlen, das ist eine andere Sache. Er hat einmal gebetet, dass sie das wissen sollen. Und als er das aufgeschrieben hat, sagt er deshalb, weil das etwas so Großes ist, weil ihr jetzt als Heiden mit den Juden zusammen eins seid, in der Gemeinde, die den großen Ratschluss Gottes auf dieser Erde verkündigt. Deshalb beuge ich meine Knie vor Gott, dem Vater. Deshalb betet er. Paulus betete immer anlassbezogen. Also das, was wir so erfahren, sagt Paulus sehr häufig. Deshalb betete ich. Oder darum, weil ich von eurer Liebe und eurem Glauben gehört habe, beuge ich meine Knie. So ähnlich drückt er das an die Kolosser aus. Und hier bei dem Großen, was Gott uns zeigt, das treibt ihn auf die Knie, um für die Epheser zu beten, dass sie es nicht nur wissen, dafür hat er gebetet, sondern dass sie es erfahren mögen, dass sie etwas erkennen, was sie nicht, eigentlich nicht in der Lage sind, wirklich zu erkennen, zu erfahren. Nun, Paulus betet auf den Knien. Jetzt könnte man sich fragen, kann man diesen Vers dazu nehmen, zu lehren, dass man auf Knien immer beten müsse? Und die Antwort dürfte uns allen klar sein, denke ich. Nein, natürlich nicht unbedingt. Wir haben in der Bibel sehr viele verschiedene Formen, wie Menschen gebetet haben. Aber bis heute ist das Knien vor jemandem etwas sehr Unterwerfendes. Etwas, wo wir die Größe des anderen anerkennen. Wenn wir bitten, wenn wir betteln, dann können wir uns auf die Knie werfen. Und das ist eine Einstellung, die wir, wenn wir vor Gott bitten, immer haben sollten. Ob wir nun tatsächlich uns auf die Knie stellen oder ob wir es nicht tun, wie auch immer. Aber wir können nicht vor Gott treten, um etwas bitten und unser Herz steht kerzengerade. Wir können vor Menschen heucheln, indem wir uns hinknien. Aber wir können vor Gott nicht unser Herz zum Heucheln bringen und so tun, als würden wir sehr demütig und unterwerfend sein und innerlich dennoch erwarten, Gott, du kannst mir doch endlich mal wirklich geben. Oder wie auch immer wir vielleicht in unserem Herzen denken. Und Paulus sagt, er geht auf die Knie und ich bin sicher, dass das hier nicht nur eine körperliche Haltung war, sondern dass es eine Herzenshaltung war. dass er sich mit ganzer Erniedrigung und seiner ganzen Demut vor Gott wirft und sagt: Vater, die Epheser brauchen etwas. Sie brauchen etwas, sehr, sehr dringend. Und was sie brauchen, dazu wollen wir gleich kommen. Er betet zum Vater. Es ist schön, wenn Gott unser Vater ist. Nun, wir wissen alle, dass Gott unser Vater ist und wir Kinder Gottes sind, dass wir in der Sohnschaft Stellung sind. Und Paulus hat in Kapitel 1 hier in diesem Epheserbrief schon gesagt, dass er uns an Sohnes statt angenommen hat. Also er hat uns davor vorherbestimmt zur Sohnschaft, Kapitel 1, Vers 5. Dieses Wort für Sohnschaft, ich erinnere nochmal, ist an Sohnes statt, also adoptiert. Und es gibt tatsächlich Übersetzungen, die das so übersetzen. Gott hat vorherbestimmt, vor Grundlegung der Welt, dass er uns adoptieren wird als seine Kinder. Nun können wir zu ihm freimütig treten. Paulus erwähnt zweimal in diesem Epheserbrief bis hierhin, dass wir deswegen zuversichtlich vor Gott treten können. In Christus haben wir den Zugang zu Gott, unserem Vater. Und Paulus betet zu diesem Vater. Jesus lehrte seine Jünger zum Vater beten. Wir wissen es alle. Aber dieses Gebet hier geht über das Wissen hinaus. Natürlich müssen wir, um etwas zu erfahren, auch ein gewisses Wissen haben. Man kann nicht Dinge erfahren, von denen man überhaupt keine Ahnung hat. Aber Dinge zu wissen alleine ist einfach nicht ausreichend. Und an dieser Stelle sollten wir uns wirklich fragen, wenn wir Gott mit Vater anreden, redet ihr zu ihm als zu einem Vater? Inwiefern habt ihr zu Gott tatsächlich eine Vaterbeziehung? Mit einer Zutraulichkeit, wie ihr es zu einem guten Vater auf der Erde hättet oder auch habt. Ich hoffe, ihr habt alle gute Väter, ob sie nun gläubig sind oder nicht. Ich weiß, dass nicht alle gläubige Väter haben. Unser Zutreten zu Gott, wenn wir ihn Vater nennen, sollte väterlich und kindlich sein und nicht formell distanziert, wie ich vor meinen Chef trete. Ich glaube, dass so manch ein Christ zu Gott eher so betet, wie er zu einem guten Chef spricht. Also von der Art, von der Kühle oder Wärme, aber es ist nicht dieses Herzliche. Selbst wenn wir einen guten Chef haben und mit vielen Problemen zu ihm kommen können und er uns wirklich in vielem immer wieder hilft, wird trotzdem niemals eine väterliche Beziehung zwischen mir und dem Chef entstehen. Ich habe einen guten Chef, aber mit all seinen, die wir alle haben. Und ich kann mit so manch einem Problem tatsächlich zu ihm kommen. Und ich glaube, ich könnte sogar mit vielen persönlichen Sachen zu ihm kommen und um Rat fragen, wenn es Dinge sind, die er gut kennt. Und er hat auch hier und dort an einigen Stellen sogar schon mal angeboten, private Sachen mir zu helfen. Also wenn irgendjemand da eine Krankheit hatte, mich zu vermitteln an Leute, die er kannte, die wirklich gut Bescheid wissen. Trotzdem, er wird für mich niemals die Stellung eines Vaters haben. Und ich werde auch sehr wahrscheinlich niemals diese Verbindung zu ihm haben. Und so geht es vielen Christen. Sie reden Gott zwar als Vater an, aber dennoch haben sie nicht wirklich eine Beziehung zu ihm, als wäre es auch tatsächlich ihr Vater. Und Paulus betet zu diesem Vater. Er sprach davon, dass wir Freimütigkeit haben in dem Zugang zu ihm, 3,12 oder 2, 18 oder 17. Nun, hier gibt es aber zu dem Vater noch einmal einen Zusatz. Wir wissen, dass Paulus gerne mal so Zusatzinformationen in einem Nebensatz hinzufügt. Und er sagt in Vers 15, von diesem Vater, unseres Herrn Jesus Christus, erhält jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen. Also Geschlecht in der Schlachterübersetzung, man könnte auch sagen Vaterschaft oder Familie. In verschiedenen Übersetzungen ist es anders. Also jede Vaterschaft auf der Erde, jede Familie, jedes Geschlecht, im Himmel und auf der Erde erhält von Gott den Namen. Und das mag uns vielleicht verwirrend sein. Also ich habe meinen Namen von meinen Eltern bekommen, um das klarzustellen. Jeder von uns ist wahrscheinlich genauso. Und trotzdem, was heißt das nun, wenn wir sagen, dass jemand von Gott den Namen erhalten hat? Nun, abgesehen davon, es geht hier um Vaterschaft, es geht hier um Familie. Dieses Wort kommt nicht oft in der Bibel vor. Wir wissen es noch von Josef. Er kommt aus dem Geschlecht Davids, ja, also aus der Vaterschaft Davids oder aus der Familie Davids, denn aus die, je nachdem, mit welchem Wort wir das bezeichnen wollen, da wird es auch nochmal erwähnt. Und dann noch ein drittes Mal, da habe ich vergessen, ein ähnlicher Zusammenhang. Mit dem Namen ist es so eine Sache. Ich finde das, im Russischen immer so ganz gut, Katzbir Sahut. Eigentlich heißt es ja gar nicht, wie heißt du? Und wer bist du? Sondern das heißt eigentlich nur, wie ruft man dich? Ja? Rufen, der Rufname gibt es im Deutschen auch. Ja, wie ruft man dich ist, okay, meinetwegen bist du Andreas oder Andi oder was auch immer, aber wer bist du? Und dann müssen wir uns vorstellen, dass der Name eigentlich viel mehr ist, als nur ein Klang, wie man dich ruft, auf den du hörst. Der Name ist etwas, was dein Wesen charakterisiert. Wenn es um die Ehre des Namens Gottes geht, geht es nicht um die Ehre eines Namens, wie wir ihn gebrauchen, sondern es geht um seine Person. Wenn in der Bibel ein Name genannt wird, dann hat das einen Bezug zum Wesen dieser Person. Und nicht umsonst hat Jesus Menschen umbenannt. Zum Beispiel der Simon sollte Petrus heißen. Stein. Und der Petrus war aber kein gläubiger Stein, den man hätte gebrauchen können für den Bau eines geistlichen Tempel. Aber er wurde zu einem gemacht. Und so ist es häufiger gewesen. Oder Gott hat zu Abraham gesagt, du sollst Abraham heißen. Vater vieler Völker, glaube ich, heißt das. Ne? Nicht nur Vater, sondern Vater, nicht nur Vater eines Volkes, sondern Vater vieler Völker. Und er hat aus ihm einen solchen gemacht. Sarai sollte Sarah heißen. Gott hat Namen geändert. Jakob sollte Israel heißen. Und er hat aus Israel ein Volk gemacht, in dem Gott kämpft. Das, was der Name sagt. Wenn Gott jemandem einen Namen gibt, dann macht er auch die Person dazu. So formuliert es Timothy Keller. Oder anders ausgedrückt von Adolf Pohl bzw. Eberhard Hahn, indem Gott allen einen Namen verleiht, Paulus betont das hier, dass Gott allen Vaterschaften, allen Familien einen Namen gibt, also indem Gott allen einen Namen verleiht, ist er derjenige, der ihm sein Wesen, seine Stellung und seinen Ort gibt. Also mit anderen Worten, wenn Gott derjenige ist, der jeder Familie, jeder Vaterschaft, der existierenden Wesensgruppen einen Namen gibt, denn es geht ja hier auch um die himmlischen Wesen, ja, alle Geschlechter im Himmel und auf Erden, dann ist Gott derjenige, der alle Wesen regiert und zu dem macht, was sie sind. Dann sagt Paulus hier, ich bete zu dich, Vater, der du alle am Leben erhältst und über alle bestimmst, was aus ihnen werden und sein soll. Und weil das Wort hier in der Gegenwart steht, was immer noch nicht vollendet ist, heißt es, er tut es immer noch. Er erhält immer noch jeden einzelnen Menschen, jede einzelne Gruppe, jedes einzelne Volk, jede Sippschaft und jede enge Region. Er erhält sie und er bestimmt, was aus ihnen wird, was sie sein sollen. So wie er die Menschen auserwählt zu den einzelnen Diensten, so oder Völker auserwählt zu einzelnen Sachen, so wie er Israel auserwählt hat und zudem noch machen wird, was sie sein sollen. Sie sind es nicht, was Gott aus ihnen machen wollte. Aber sie heißen immer noch Israel und Gott wird aus ihnen machen, was der Name sagt. Wenn Gott jemandem einen Namen gibt, macht er auch die Person dazu. Und das finde ich ist so ein tröstlicher Gedanke. Wenn Gott mir den Namen Christ gibt, dann habe ich große Hoffnung, dass er aus mir auch einen Christen machen wird. wenn er mir den Namen Sohn Gottes gibt oder Titel, Bezeichnung, dann darf ich tatsächlich sein Sohn sein, auch wenn ich mich des Öfteren nicht königlich benehme. Lass uns zu der vierten Frage gehen, was Paulus betet. Das ist die Frage nach dem Was. Das ist unser zweiter Hauptpunkt. Das ist das Wesentliche eigentlich. Warum und was betet Paulus? Wofür betet er? Nun, wir können hier Vers 16 in drei große Gruppen, eigentlich Gruppen, aber drei Informationen entnehmen. Vielleicht noch einmal kurz den Zusammenhang zum ganzen Gebet, nicht nur zu dem, was wir heute betrachten wollen. Auf der einen Seite bittet Paulus um Kraft für die Epheser. Auf der anderen Seite bittet er aber auch, dass sie die Liebe des Christus erkennen mögen, die keiner wirklich erkennen kann. Und heute geht es um die Bitte um Stärkung. Und das ist grammatisch gesehen ja die eigentliche Bitte, aus der das andere folgt und mit dem auch das andere zusammenhängt. Also man kann es eigentlich nicht trennen, so wie wir das jetzt tun. Aber wir werden es etwas künstlich trennen, aber immer im Hinterkopf behalten, es gehört zusammen. Diese Bitte um Kraft, um Christi Liebe zu erkennen, das gehört zusammen. Und bei dieser Bitte um Stärkung, können wir drei wichtige Inhalte herausfinden. Einmal geht es um die Stärkung nach Gottes Reichtum, dann geht es um die Stärkung durch den Geist und das Dritte, was wir erfahren, ist, dass diese Stärkung am inneren Menschen geschieht. Von der Kraft hat Paulus vieles geschrieben, auch an die Epheser schon. Gleich bei dem ersten Gebet bat er darum, dass Gott den Ephesern geöffnete Augen geben möge, dass sie wissen, welche Kraftwirkung in ihnen wirkt. Und dort hat er gleich vier Worte mit Kraft zusammengewürfelt, natürlich in einer sehr guten, logisch durchdachten Folge, um die Wirkung, die Kraftwirkung Gottes mit seiner großen Macht in uns zu beschreiben. Und sagt, ich will, dass ihr das wisst. Ich will, dass ihr das wisst, deswegen bete ich darum, bevor ich darüber noch mehr schreibe. Und er tat das dann ja auch. Er wollte, dass sie wissen, mit welcher großen Kraftwirkung Gott an uns Menschen arbeitet. Dann hat er ihnen geschrieben, dass Christus über jede Kraft und Gewalt herrscht. Das Wort, das hier steht für Kraft, ist Dynamis. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die eine Predigt, die ich mit Dynamit Gottes überschrieben hatte. Und das, was Paulus weitergeschrieben hat in Kapitel 3, dass er nach dieser Kraftwirkung die Gnade bekommen hat, das Evangelium zu verkünden, also den Ratschluss Gottes in seiner ganzen Weite zu verkünden, all die Geheimnisse, die bis dahin unbekannt gewesen waren. Auch hier heißt es, dass Gott nach seiner Kraft dem Paulus die Gnade gegeben hat. Einem Menschen Gnade geben für eine Gabe bedeutet nicht nur einfach, ihm eine Lizenz zu geben, dass er das ausführen darf. Also wenn jemand die Begabung bekommen hat, zu reden, zu predigen, zu evangelisieren, wie der Paulus, dann heißt das nicht, dass Gott gesagt hat, du darfst und dich habe ich für etwas anderes bestimmt. Gnade jemandem geben, wenn Gott das tut, bedeutet auch, die Kraft diesemjenigen zu geben, genau das zu tun. Und Paulus hat eine Menge über diese Kraft geschrieben und noch weiter in 3,20 schreibt er auch, dass diese Kraft in uns wirkt. Und ähnliches Gebet führt er auch an die Kolosser. Wir wissen, dass Kolosser und Epheser beide so ziemlich zur gleichen Zeit aus dem Gefängnis von Paulus geschrieben wurde und wahrscheinlich von dem gleichen Überbringer an beide Gemeinden gebracht wurden. Wenn man nämlich aus Rom reist nach Kolossä, kommt man mehr oder weniger an Ephesus vorbei sozusagen. Dann ist Ephesus fast die Gemeinde auf dem Weg. Und sein Mitknecht, den er da, also Helfer, den er da losgeschickt hat, Tychikus, der hat dann eben die Briefe vermutlich an beide Gemeinden gebracht. Das sind sehr ähnliche Briefe. Und Paulus schreibt viel von dieser Kraft. Und hier bittet er mit diesem großen Wunsch, dass die Gemeinde in Ephesus, die all diese Gläubigen, dass sie den Reich, dass sie diese Kraft bekommen mögen. Mit Kraft gestärkt zu werden. Mit Kraft gekräftigt zu werden. Nun auffallend ist, dass Paulus, und ich hatte das eingangs schon erwähnt, nicht gerade sehr bescheiden ist in seinen Bitten bei Gott. Offensichtlich ist Paulus der Meinung, dass sein himmlischer Vater ziemlich reich sein muss, wenn er ihn schon so bittet. Und es wäre gut, wenn wir auch lernen würden, genau das zu leben und zu verstehen und zu erleben, dass wir einen reichen himmlischen Vater haben, der in der Lage ist, über die Maßen zu geben. Und Paulus geht tatsächlich mit diesem Denken ans Gebet und sagt, ich bete für euch, dass dieser Vater, zu dem ich den freien Zugang habe, dass er nach seinem Reichtum euch gebe, mit Kraft gestärkt zu werden. Dieser Reichtum von Gott, davon hat Paulus an die Epheser genauso schon viel geschrieben. Das ist jetzt nicht neu. Bereits im ersten Gebet, dann wollte er, dass sie erleuchtete Augen bekommen, um noch eine Sache zu wissen, nämlich den Reichtum der Herrlichkeit des Erbes, das sie im Himmel bekommen soll. Das sollten sie wissen. Den Reichtum des Erbes. Vielleicht hat er auch gedacht, die Christen auf dieser Erde haben keinen blassen Schimmer, wie reich ihr Erbe eigentlich ist. Und was für eine Herrlichkeit dieses Erbe hat. Und er will, dass sie es wissen. Hier will er nicht einfach nur, dass sie ein Reichtum von Gott wissen, wie reich Gott ist, sondern er möchte, dass Gott nach seinem Reichtum Kraft gibt. Er schiebt ihnen auch, dass sie mit jedem geistlichen Segen schon gesegnet sind. Also sie haben Reichtum. Wir sind erlöst nach dem Reichtum seiner Gnade. Und dieser Reichtum seiner Gnade, den will Gott in der kommenden Weltzeit an uns in Güte erweisen, die ganze Zeit hindurch. Hier ist der Reichtum der Gnade so reich, dass er uns erlöst und Vergebung schenkt. Aber dieser Reichtum der Gnade soll in alle Zeitalter, in der nächsten himmlischen Welt dazu dienen, dass er in Güte es an uns zeigt. 2,7. Gott ist reich an Erbarmen, schrieb er ihnen. Und Paulus sagt, dass ihm die unausforschlichen Reichtümer des Christus zu verkündigen gegeben sind. Ja, vielmehr noch, die Hauptbotschaft des Epheserbriefes beinhaltet diesen Reichtum. Und ich würde mit einem Satz die zentrale Botschaft des Epheserbriefes so überschreiben: Gottes Reichtümer in Christus für die Gemeinde. Das ist das, was Epheser sagt, worüber er schreibt. Und nun sagt er, möge Gott doch nach diesem Reichtum euch geben. Bemerkenswert ist auch der Lobpreis des Paulus am Ende der Verkündigung von dem großen Ratschluss Gottes an die Römer. Paulus hat nämlich, bevor er da ins Gefängnis kam, an die Römer einen Brief geschrieben, hat ihnen den langen Ratschluss Gottes aufgezählt, und es gibt wahrscheinlich keinen Brief, wo der Ratschluss Gottes das Evangelium in so einer kompakten und doch recht ausführlichen Weise dargelegt ist wie an die Römer. Und am Ende dieses Ganzen bricht er in einen Lobpreis aus, Römer 11, Vers 33, und sagt, oh, welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unergründlich sind seine Gerichte und wie unausforschlich seine Wege. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Und nach diesem Reichtum bittet er jetzt, dass Gott den Ephesern Kraft geben möge. Beachtet den Unterschied, dass Paulus nicht schreibt von dem Reichtum, sondern nach dem Reichtum. Wenn jemand wenn, sagen wir mal, ein ganz, ganz reicher Mensch, ein Millionär, und er wäre euer Verwandter, und er würde, ihr hättet Geburtstag und alle eure Verwandten kommen, geben euch ein Geschenk, zu jeder für 50 bis 100 €, und dieser reiche Millionär, dann würde er auch für 100 € euch ein Geschenk geben, so würden wir sagen, naja, der hat von seinem Reichtum etwas gegeben. Aber wenn er nach seinem Reichtum, also entsprechend seines Reichtums, ein Geschenk machen würde, dann wäre das wahrscheinlich gleich eine Luxuslimousine oder ein kleines Häuschen. Das wäre anteilmäßig genau das Gleiche, was die anderen gegeben haben. Und das ist das mit nach dem Reichtum. Nun stellt euch vor, Gott käme zu euch und er würde nach dem Reichtum seiner Kraft euch Kraft geben. Dann müssten wir ja eigentlich alle nur so vor Kraft strotzen, oder? Wenn Gott tatsächlich nach dem Reichtum seiner Kraft, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit uns mit Kraft stärken würde, müsste es sehr viele kraftvolle Christen geben. John MacArthur schreibt in seiner Erklärung zu diesen Stellen von einer Geschichte von einem gewissen Engländer Julian Ellis Morris. Das war ein sehr seltsamer, extravaganter Mann, der es gewohnt war, in, naja, so, wie sagt man das, Kleidung von einem Landstreicher von Haus zu Haus zu gehen und an den Türen Rasierklingen, Seifen, Shampoos und dergleichen zu verkaufen. Und wenn er dann fertig war, dann ging er nach Hause und ab und an ließ er sich da, also in seiner großen Villa, ließ sich dann von seinem Chauffeur in der Luxuslimousine zu einem ganz besonderen Restaurant fahren. Manchmal flog er auch kurz mal für einen Abend nach Paris. Und dann ging er wieder am nächsten Tag von Haus zu Haus und verkaufte Rasierklingen und Shampoo und allerlei solche Sachen in Straßenkleidung oder in Kleidung eines Landstreichers. Er führte so ein Doppelleben. Mal tat er so, als wäre er ein Landstreicher, also ein bettelarmer Mann. Und dann ging er nach Hause und lebte in seinem Reichtum. Und es ist so wie bei einigen Christen. Ja, sie leben im Alltag ein ärmliches Christenleben in Landstreicherbekleidung und versuchen sich mit ein paar Groschen Kraft über die Wasser zu halten. Und ab und an haben sie dann einen schönen Sonntag oder sie hören irgendwo eine Predigt oder sie haben ein Erlebnis, das so einem Ausflug soeben mal nach Paris ähneln würde oder sonst irgendwo, so ein Wochenendurlaub, und dann kommen sie nach Hause, lassen ihren ganzen Reichtum, den sie in Christus haben, für den Alltag wieder irgendwo und gehen in den Alltag und leben wie arme Leute. Für unser praktisches Leben ist es von großer Bedeutung zu erfahren, wie wir diese Kraft bekommen, also woher. Und die Stärkung, von der es hier gibt, sie kommt durch den Geist. Durch die Wirkung des Geistes wird uns diese Kraft gegeben. Es ist etwas, was an uns geschieht. Es ist nicht etwas, was wir uns aneignen können und einfach nehmen können. Wenn du jetzt fragst, wenn ich nichts tun kann, wenn es nur an mir geschieht, was kann ich tun, außer bitten, damit mir diese Kraft zuteil wird? Und wenn wir bedenken, dass sie durch den Geist kommt, dann können wir sagen, lebe im Geist. Betrübe den Geist Gottes nicht, indem du gegen Gott sündigst. Und werde erfüllt mit dem Heiligen Geist, denn die Stärkung mit Kraft kommt durch den Heiligen Geist. Außerdem verrät uns 2. Korinther 3,18 noch Wichtiges, nämlich, dass wir beim Schauen auf Jesus, wir würden heute sagen beim Bibellesen und Schauen auf Gottes Wort, auf das, was Jesus ist und was er für uns tat, werden wir vom Geist verändert, immer mehr in sein Ebenbild. Es ist wichtig, dass wir bedenken, die Kraft gibt es durch den Geist. Und das Dritte, was wir bezüglich dieser Stärkung mit Kraft erfahren, ist, dass diese Stärkung am inneren Menschen geschieht. Es ist nicht eine Stärkung unseres Körpers, unseres Leibes. Es ist die Stärkung des inneren Menschen. Das ist uns, denke ich, verständlich. Der innere Mensch wird von Tag zu Tag erneuert, schreibt Paulus an die Korinther. Deswegen sind wir nicht entmutigt. Der äußere Mensch, der zerfällt, aber der innere, der wird von Tag zu Tag erneuert. Es ist ein Prozess, der täglich stattfindet. Es ist nicht eine Sache, die mit einem Gottesdienstbesuch, mit einer guten, stillen Zeit oder mit sonst irgendeiner anderen Sache abgetan ist. Es ist eine Sache, die täglich immer wieder geschehen muss, die Erneuerung unseres inneren Menschen durch den Heiligen Geist, indem wir auf Christus schauen und immer wieder ins Gebet vor Gott gehen. Indem wir mit Gott lernen, eine Beziehung zu haben. Wir können uns ja vorstellen, dass jemand, der adoptiert ist, mit seinem neuen Adoptivvater eine Beziehung beginnt aufzubauen. Sie ist nicht plötzlich da, selbst die kleinen Kinder, die geboren werden, am ersten Tag tun sie nichts und es wird eine Beziehung gefördert. Und so ist unser Leben mit Gott. Wir müssen wirklich in unserem Alltag, in unseren stillen Zeiten darauf achten, eine gute Beziehung zu Gott zu haben. Sie zu bauen, so wie wir es auch mit anderen Menschen tun würden. Ich will zusammenfassen. Paulus hat den Ephesern den überaus großen Reichtum in Christus verkündigt. Er hat ihnen die Errettung zu einem neuen Leben verkündigt. Er hat sie daran erinnert, dass sie als Heiden ohne Hoffnung waren und jetzt in Christus mit Juden zusammen zu einer Einheit in der Gemeinde geformt worden sind. Er hat ihnen geschrieben, dass die Gemeinde der Höhepunkt des Ratschlusses Gottes war. Und das zu wissen, ist die eine Sache. Aber vielmehr war es ein Herzensanliegen, dass sie es erfahren. Diesen seinen tiefen Wunsch drückt er mit diesem Deshalb aus. Deshalb betet er zu Gott, dem Vater, der alles in seiner Hand hält. Er unterwirft sich ihm und bittet, dass Gott etwas gibt. Und zwar soll Gott Kraft geben. Er bittet, dass er den Ephesern gibt, mit Kraft gestärkt zu werden. Nach seinem Reichtum, durch den Heiligen Geist an den inneren Menschen. Und ich möchte euch alle dazu aufrufen, dass ihr das gleiche Gebet sprecht, zu Hause oder auch hier. Dass ihr wirklich darum betet, dass Gott euch nach seinem Reichtum durch den Geist an euren inneren Menschen diese Kraft gibt und euch mit dieser Kraft stärkt. Und lebt ein Leben in der Erfüllung des Geistes und sucht diese Beziehung zu Gott, eurem Vater. Wir wollen nächstes Mal weiterschauen, was das heißt, nicht nur etwas zu wissen, sondern zu erfahren. Etwas zu erkennen, was alle Erkenntnis übersteigt. Amen. Lasst uns zum Schluss noch aufstehen und beten. Himmlischer Vater, Dankeschön für diese wunderbaren Worte. Es ist manchmal so formell und manchmal ist es auch doch so lebendig und wir erleben deine Gegenwart und so, sind so glücklich in dir und werden mit Kraft gestärkt. Und eigentlich müsste es gar nicht sein, dass wir kraftlos sind, wenn man bedenkt, wie viel Kraft du hast und welch großer Kraft du auch in uns wirkst. Wir haben ja alle den Geist, durch den du Kraft wirkst und stärkst. Und trotzdem, irgendwo hakt's, dass wir immer wieder und immer wieder nicht wirklich in dieser Kraft leben. Ich möchte dich bitten, für uns alle, für jeden Einzelnen, dass du uns mit der Kraft nach deinem Reichtum stärkst. Dass du uns hilfst, in deinem Geist zu leben, damit wir diese Kräftigung durch den Geist immer wieder erfahren können an unserem inneren Menschen. Ich bitte dich, dass du für uns immer mehr zu einem Vater wirst, zu dem wir eine liebevolle Beziehung haben, den wir tatsächlich zutiefst erkennen und die Liebe von dir immer mehr erkennen. Das können wir uns nicht einfach nehmen und dennoch können wir nicht einfach nur tatenlos dasitzen. Ich bitte dich, dass du es uns gibst. So wie Paulus für die Epheser möchte ich dich für uns heute alle bitten. Herr, gib uns mit Kraft gestärkt zu werden an unserem inneren Menschen durch deinen Geist und bitte nach deinem Reichtum im Überfluss. Amen. Nun denn, in dieser Kraft unseres Vaters wollen wir jetzt in die kommende Woche gehen und dem Herrn befohlen.